Menschen da draußen, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffen darf, um dann dieser Person in aller Freundlichkeit und Ehrlichkeit all meine Fragen liebevoll um die Ohren zu klatschen, die mich so interessieren und die diese Person womöglich sogar beantworten kann. Heute auf jeden Fall, denn ich spreche mit dem Entwickler eines Spiels über sein Spiel. Und das hat einen Grund, denn ich bin angetan von diesem Spiel, was ich entdeckt habe vor einigen Wochen, als es ganz frisch der Welt präsentiert wurde, noch in Demo-Form, aber perspektivisch Release, angepeilt für Sommer, Spätsommer, Frühherbst diesen Jahres, 2026. Und das ließ mich aufhorchen, denn dieses Spiel hatte es mir bereits in Demo-Form angetan. Ich spreche von einem Titel, und Achtung, jetzt Wunschzettellistchen raus, der sich nennt Blood Spill. Zusammengeschrieben, ist ein sogenannter Boomer-Shooter, das heißt, er sieht einfach aus, als wäre er ziemlich alt, so Anfang der 2000er, Matsch-Polygonalgrafik, und diese Matsch-Polygonalgrafik inszeniert Multiplayer-Gefechte im Team Deathmatch, Capture the Flag, diese Dinge, die ausgetragen werden von, ja, also Rittern und Halunken, alles, was man so auf dem Mittelaltermarkt festsehen kann, die entweder mit Armbrüsten oder mit Äxten oder in der Vollversion dann auch noch mit vielen weiteren Waffen gegeneinander kämpfen. Das Ganze übrigens ohne einen besonders langen Lebensbalken. Es ist eines dieser Spiele, dass man so spielt, wenn man jemanden trifft, ist er auch direkt weg. So ein bisschen Counter-Strike-artig oder ja, Unreal Tournament hatte damals einen etwas längeren Lebensbalken und Schilder auch noch. Aber ihr versteht, was ich meine. Ein schneller Hochgeschwindigkeits-Multiplayer-Shooter, der aber seinen Schauplatz wählt im Mittelalter und inszeniert ist wie ein alter Shooter aus den frühen 2000ern, vielleicht späten 90ern, deswegen Boomer-Shooter. Ein etablierter Genrebegriff, und von diesem Genre beziehungsweise von dieser Art Spiel gibt's mittlerweile eine ganze Menge. Dieses Genre erlebte vor ein paar Jahren schon einen kleinen Hype und mittlerweile kann man sich davor gar nicht mehr retten, quer durch alle Genres, Horrorspiele, Adventures und eben auch Shooter und noch vieles weitere. Und ich spiele diese Art Spiele sehr gerne. Und dennoch, obwohl ich eigentlich schon genug davon habe, im quantitativen Sinne, meine Festplatte biegt und bricht vor diesen Titeln, konnte Blood Spill mich trotzdem fesseln, begeistern, und ich werde im Podcast auch erklären, warum. So. Und was ich jetzt wollte von dem Entwickler, nämlich Fabian Jeckel, der für dieses Spiel verantwortlich ist, war zu erfahren, erstens, wie kommt man dazu, einen Boomer-Shooter zu machen, wenn eigentlich das Genre komplett überfüllt ist? Zweitens, warum überhaupt diese grob polygonale Grafik? Ist das, um Leute wie mich zu angeln mit ihrer Nostalgie? Oder mag er das selber? Was ist hier los? Drittens, Fabian Jeckel, was geht ab? Du hast nicht nur Blood Spill auf der Landebahn des Releases angebracht, sondern du arbeitest an einem anderen Spiel, das mich ebenfalls sehr reizt. Ich spreche so, als wäre er hier, aber ihr wisst, was ich meine. Und zwar Calamity Oath of Despair. Ein Mix aus Dark Souls, Diablo und Roguelite Überlebenskampf. Fabian, was ist los? Großartig klingt das. Warum gibt's das noch nicht? So. Das sind die Fragen mehr oder weniger, die ich ihm rüberwerfe. Es war ganz toll, er hat mir vorher erzählt, er war vorher noch nie in einem Podcast-Interview. Es war sein erstes, man merkt es aber nicht, er hat es großartig gemacht. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Nur am Rande, ist völlig egal für die Aufnahme, aber es muss jetzt raus, um das einfach zu archivieren für die Endlichkeit, was auch immer. Ich habe dieses Gespräch mit einer leichten Übermüdung im Kopf geführt, selbst verschuldet. Und zwar bin ich in der Nacht vor dem Gespräch aufgewacht und dachte mir, nein, ich muss jetzt die 24 alten Lattenrostbretter entsorgen, die unter meinem Bett sich stapeln seit Jahren. Und dann habe ich mich darum gekümmert, ich habe sie ordnungsgemäß entsorgt, aber es war auch nachts. So, und das ist es schon. Das ist der Grund, das reicht Ü30, um mich komplett aus dem Leben zu kegeln. Auch diese Anmoderation nehme ich weiterhin ziemlich müde auf, aber es ist okay. Ich wollte es einfach nur archivieren, weil es war ein kleines Abenteuer heute Nacht, und jetzt kann sich Zukunftsdom im Altersheim drüber freuen, wenn er darüber mal wieder stolpert. So, also, hier wartet auf euch ein großartiges Gespräch. Bevor wir da reineiern, noch ganz kurz der Hinweis, wichtige Durchsage. OrkiCool ist ein fantastisches Spiele-Podcast-Magazin, in das ich ganz viel Herzblut, Kreativität und vor allem auch Recherche und Arbeit stecke. Und dieses Magazin kann nur seit 6 Jahren mittlerweile schon existieren, weil da draußen ganz viele edle Gesellen und Gesellinnen Geld in die Hand nehmen und dieses Projekt unterstützen. Für 5 Euro im Monat bekommen diese Menschen nicht nur ein gutes Gefühl, modernen Spielejournalismus wie der von OKCOOL, den zu unterstützen, sondern außerdem dienstags, mittwochs und freitags extra Podcast-Episoden um die Ohren gehauen. So, und ihr werdet euch jetzt denken, ich habe doch schon so viele Podcasts in meinem Feed, sage ich euch, ja, das stimmt, ich kenne das Problem, aber was hier passiert bei OKCOOL in den Formaten mit den Gästen, das bekommt ihr nirgendwo sonst. Wir sind kreativ, wir sind perspektivoffen und cool. Was ich sagen will ist, schaut zumindest mal das Programm an, was wir so zu bieten haben. Ihr bekommt sowas da draußen sonst nirgends. So, für einen 5er im Monat seid ihr dabei, könnt mal reinschauen, könnt auch wieder kündigen. Ich würde es euch nicht raten. Link zur Steady-Seite, wo ihr supporten könnt, ist in der Folgenbeschreibung verlinkt. Guckt es euch an. Ich danke euch und wünsche euch nun von Herzen und großer Vorfreude auf das Gespräch, was ich euch jetzt präsentieren darf. Ganz viel Spaß mit dieser Unterhaltung zwischen Fabian Jeckel und mir. Ich nehme erstmal nochmal einen großen Schluck Kaffee und dann komme ich direkt, oh Fabian, da bin ich gespannt, da komme ich direkt mit einer Beobachtung um die Ecke und ich bin so gespannt, was du darauf sagen wirst. Oh, wirklich, ich meine das ganz ernst, ohne Witz.
Ich bin auf die Frage gespannt
ja,
jetzt.
Ich auch. Ich habe mich so gefreut auf dieses Gespräch jetzt hier, weil wie gesagt, ach, okay, wir kommen gleich dazu.
Das freut mich auch. Ah.
Also, folgendes. Oh, jetzt vielleicht habe ich die Frage schon aufgehypt und sie kann das gar nicht einhalten. Also, erstmal, wir werden zu allem Möglichen heute kommen, aber eine Sache vorweg. Ich habe natürlich Bloodspill gespielt. Das ist ja einer der wesentlichen Gründe, warum wir hier sitzen. Und ich habe das gespielt und jetzt gab es was ganz Wundervolles. Und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich das beschreibe. Und jetzt bin ich bin so gespannt, was du sagen wirst. Okay, also folgendes. Ich starte dieses Spiel, ich glaube, standardmäßig habe ich das gestartet im Deathmatch oder sowas. Auf jeden Fall ohne Objective, einfach nur hier, los geht's, hau den anderen auf den Kopf. So, und dann ladet der Level, Fabian, der Level ladet und man ist jetzt im Level drin, das Match beginnt und jetzt folgendes, magisch. Ich stehe da aus der Ego-Perspektive irgendwo auf einem Dach rum oder so, gucke in den Level und fange an, auf Geräusche zu hören. Ich versuche zu gucken, läuft da schon jemand? Und in mir, Fabian, und das ist das Magische, werden plötzlich Erinnerungen und Gefühle wach, die ich zuletzt bei so einer Call of Duty 1 LAN-Party vor 20 Jahren erlebt habe. Und das ist kein Quatsch. Ich saß hier in meiner Butzelbude, die du ja gerade siehst, und dachte mir, oh Mann, ich hatte vergessen, wie sich das anfühlt. Dieses ganz besondere Team-Deathmatch geht jetzt los und jetzt guckt man und sucht man. Und das ist etwas, was ich lange nicht mehr in dieser fast schon puristischen Art erlebt habe. Ich spiele diese Spiele bis heute, aber Geil. Du hast es geschafft. Und das führt gleich zu einer Frage. Finde ich, mit diesem Spiel so ein Gefühl zu wecken, das Menschen wie ich zuletzt hatten vor 20 Jahren. Und meine erste Frage ist, Fabian, ist das Kalkül? Willst du Menschen wie mich angeln mit genau sowas? Oder ist das ein Nebeneffekt? Oder wolltest du das? Wolltest du dieses Gefühl?
Also, das ist das beste Lob, das ich bis jetzt gehört habe. Und I'm out now. Sehr gut.
Vielen Dank, Fabian. Das war's. Ich habe mich sehr gefreut.
Das ist wirklich vielen, vielen Dank dafür. Erstmal auch vielen Dank fürs Spielen und so. Und Das ist prinzipiell, wo ich genau hin wollte mit dem Game. Dass man halt so Oldschool-Feeling hat von diesen alten, schönen Shootern. Für mich, und das Game habe ich halt, oder die meisten Games, die ich mache, mache ich eigentlich für mich so ein bisschen. Also weil ich mich an die Zeiten dann auch so ein bisschen zurückversetzt fühle. Und für mich ist es das halt mit Unreal Tournament und Quake quasi. Aber ich sehe das halt auch genau, was du meinst. Also es freut mich unglaublich, dass das funktioniert und das ist auch bis jetzt so von Leuten, die spielen, kam das auch immer, dass sie das halt so richtig schön an Oldschool-Sachen erinnert und dass das da halt hingeht und genau da will ich halt auch hin. Also es ist quasi einfach die Nostalgie von früher so ein bisschen wiederzuholen, weil ich die halt auch möchte quasi so ein bisschen und die gerade auch oft nicht mehr gesehen habe so. Ja.
Das geht ja sogar so weit, dass, und da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen, als ich das wiedererkannt habe oder meine wiedererkannt zu haben, dass du sogar ganz gezielt, man muss es ja meinen, ein Geräusch, einen Soundeffekt eingebaut hast.
Ja, ja.
Und zwar, als der erste Abschuss gelungen ist. Für mich hörte ich ein Geräusch schon wieder. Call of Duty LAN Party, nämlich das Geräusch, wenn ein leergeschossenes Magazin aus einem M1 Garand Gewehr, oder wie man auch immer das ausspricht, rausknallt. Wir alle, viele von uns, haben das schon mal gehört, dieses kann es nicht, aber jetzt, ne, wir wissen alle. Also, und da dachte ich mir spätestens an diesem Punkt, das muss doch Absicht sein. Das ist doch kein Zufall, oder? Dass dieses Geräusch da drin ist.
Also, der Soundeffekt wurde ganz bewusst gewählt. Also da habe ich auch lange dran rumgehabert. Also ich habe mir dann halt irgendwo, ich glaube von Soundly ist das, da habe ich dann halt nach Sounds von einem M1 Garand gesucht, bis ich gute gefunden habe. Hab dann Coinflips irgendwie noch gesucht, also wie so Coins auf den Tisch ballern. Das dann irgendwie zusammengemauschelt und dann noch so ein bisschen Reverb und sowas rein. Aber es ist genau der Sound. Es ist
das ist
genau
so abgefahren. Jetzt muss ich das vielleicht kurz in einem Halbsatz für die Leute draußen erklären, die jünger sind als wir beide, warum wir beide da drauf so abfahren. Also im Grunde ist es ganz einfach. Call of Duty ist eigentlich schon die richtige Ecke. Wenn man so Mitte der 2000er dann auch schon unterwegs war in der Welt der Videospiele, kam man ja eigentlich an Call of Duty nicht vorbei. Riesengroßes, gibt's ja bis heute noch Franchise, aber damals phänomenal. Eine Kampagne, die inszeniert war wie ein Film, da sind die Leute durchgedreht und es sah auch grafisch spektakulär aus. Und in diesen Spielen wird man, auch schon vorher vielleicht Battlefield und so weiter, aber vor allem für mich war es Call of Duty, vertraut gemacht mit einer ikonischen Waffe des Zweiten Weltkriegs, tatsächlich auch in der Echtkriegsgeschichte, eine wichtige Waffe, eine ikonische Waffe, aber eben auch in Spielen, und zwar dieses M1 Garand-Gewehr. Und das hat diese besondere Eigenschaft, dass du da einen, ich glaube, 5er oder 6er Clip irgendwie so da reindrückst in dieses Gewehr, oben in so ein Löchlein, dann drückst du das rein, dann rastet das ein, dann schießt du da deine 5, 6 Schüsse, und nachdem der letzte Schuss abgegeben wurde, wird das Magazin, das leergeschossene, was jetzt nur noch so eine Metallrahmung ist, wieder automatisch vom Gewehr durch diese Luke rausgekickt, und das macht diesen besonderen metallenen Sound, der sich eingeprägt hat bei einer ganzen Generation an Spielerinnen und Spielern, und deswegen kam ich da drauf, und das ist so ein ganz besonderer Marker.
Nice. Ja, ich finde es super, dass du den instant entdeckt hast.
Faszinierend. Und jetzt, wir werden heute auch sprechen über deinen sonstigen Weg durch die Spielebranche, auch noch das ein oder andere Projekt, was ich in Vorbereitung auf das Gespräch von dir entdeckt habe. Super spannend. Aber wenn wir gerade da sind, möchte ich noch mal kurz drauf eingehen, weil ich beschäftige mich quasi journalistisch mit Spielen, aber ich habe selber nie ein Spiel entwickelt. Deswegen klingen vielleicht diese Fragen jetzt naiv für dich, aber für mich sind sie ein großes Mysterium. Wie macht man das jetzt also? Du hast nämlich jetzt gesagt, du wolltest Spiele machen oder ein Spiel machen, das du auch selber gerne gespielt hast, das du vielleicht auch als Gefühl vermisst von früher. Aber wie macht man das dann? Also du sitzt jetzt vor einer Engine und du guckst ins Schwarze, ins Nichts. Wie macht man das? Also guckt man sich dann Spiele von früher oder gucktest du dir Spiele von früher an und sagtest dir, okay, wie haben sie das eigentlich gemacht? Oder bist du da nach Gefühl gegangen, nach Erinnerung? Kannst du das mal so ganz grobe zumindest runterbrechen?
Ja, sehr, sehr gerne. Und ich glaube, das ist immer das Schwierigste. Also erstmal halt auch, wenn es ist ja wie in jeder Kunst so, wenn du vor einem Blank Canvas stehst, also wenn du die Engine aufmachst, ist halt nichts da. Ist genau wie ein weißes Blatt Papier. Und dann musst du halt überlegen, was machst du jetzt? Worauf hat man so Bock? Und ich tendiere halt eh immer so zu Sachen, die ich halt persönlich mag, und dann fällt es mir halt leichter, das auch zu machen. Und ich glaube, im Endeffekt, so wie das zusammenkommt, ist es so ein bisschen was von beidem, was du gerade beschrieben hast. So viele Sachen, die ich aus Memory mache, und dann gucke ich mir aber auch gewisse Dinge an. Also ich glaube, der Prozess da ist auch für jeden Künstler oder jede Künstlerin komplett anders, weil man ja gucken muss, wie man selber am besten mit Sachen klarkommt, sag ich mal. Und für mich ist es immer so, ich überlege mir Sachen, ich habe eine Idee, ich mag die Idee, ich finde die Idee cool, und dann fange ich einfach an und werf erstmal rein, was so funktioniert. Und versuche erstmal ganz viel aus eigener Memory zu machen Und wenn ich dann irgendwie komplett stuck bin, gucke ich Sachen nach. Oder wenn ich halt bestimmte Sachen wissen will. Wenn ich schon weiß, so, ich habe eine bestimmte komplette Anlehnung, die ich halt haben will, dann gucke ich da halt nach. Und ich glaube, dieser Mix macht es dann auch so ein bisschen. Weil durch so diesen Mix können dann halt aus Altem neue Sachen entstehen. Weil natürlich ist meine Memory an Sachen komplett verklärt. Also die ist halt nostalgisch overhyped und das Ding läuft in meinen Gedanken viel smoother, als es eigentlich lief und sieht viel geiler aus, als es eigentlich ist und sowas. Und dann das so ein bisschen zu verbinden mit dem, wenn man sich dann wirklich nochmal wieder Sachen anguckt, wie wurden Sachen gemacht? Ich habe ganz viel bei Texturen und sowas. Da gucke ich halt immer super viel nach, weil die Texturen mache ich teilweise halt auch dann selber mit. Ich downscale halt Texturen und male dann drüber und zeichne drüber und so. Und da gucke ich immer nach Referenzpunkten. Trotzdem wirst du immer irgendwo bei Dingern so meinen eigenen Touch ein bisschen sehen, weil ich glaube, Sachen, die ich mache, sind relativ dreckig. Allein auch, weil ich nicht so gut bin in Kunst sozusagen oder halt das so empfinde zumindest. Und halt auch Shadows und sowas ganz anders mache. Aber genau, das sind so die Sachen. Und genau, ich glaube, da ist halt so irgendwie beides. Oder zumindest mein Vorgehen ist halt immer beides. Und ich habe mich auch super gefreut, als ich jetzt letztens gesehen habe, dass du Unreal Tournament wieder runterladen kannst. Das ganz alte.
Ja,
sowas. Ja. Ja, es gibt eine Community und mittlerweile hat Epic auch erlaubt, dass die es offiziell online haben dürfen. Und es ist halt gepatcht und du kannst es gerade online wieder spielen. Das ist halt insane.
Ich finde das so abgefahren, diese ganze Erinnerung. Unreal Tournament habe ich in meinem Kinderzimmer damals noch gespielt. Immer wenn meine strenge Frau Mama reinkam, habe ich an eine Wand gestarrt. In der Hoffnung, sie denkt, es ist ein Bildschirmschoner. Mein Gott, was für Zeiten. Aber das ist ein wichtiger Punkt, bevor wir gleich nochmal einen Schritt zurück machen und nochmal, ich sag mal, deine Karriere im Ganzen angucken bisher. Aber wenn wir da gerade sind, spannenderweise, du sagst also, du jetzt zum Beispiel bei Bloodspill, du arbeitest ja erstmal so ein bisschen heraus, so aus dem, was du noch so weißt und was du so fühlst und dann machst du einfach mal ein bisschen und dann findet aber so irgendwann ein Abgleich statt mit tatsächlich den Spielen von damals, um mal zu gucken, texturartig oder sonstiges, wie haben sie das eigentlich gemacht und wie mache ich das für mich? Und das ist das, was mich gerade an der Stelle nochmal interessiert, diesen Schritt dann, wenn du dann reingehst in die alten Spiele und jetzt siehst, ach guck mal, so haben die das ja gemacht. Wo ziehst du eine Grenze von dem, was du mit rübernimmst von den alten Spielen und wo sagst du aber, okay, das wäre zwar nostalgisch, aber ich habe heute technische Möglichkeiten, die sie damals nicht hatten, ich will das doch ein bisschen anders machen und mache was Eigenes draus. Ist das auch eine gefühlige Grenze? Geht da mehr Gedanke rein? Wie sieht der Prozess aus?
Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich selbst kurz
alle Zeit.
Ein bisschen drüber nachdenken. Also weil ich glaube, so wie ich es mache, ist es vor allem, ich benutze schon die Dinge, die jetzt da sind, die ich benutzen kann. Ich halte mich sehr stark von AI fern. Ich benutze keine AI in irgendeiner Weise, weil ich das nicht mag und das halt auch vor allem, finde ich, meine Kreativität beeinträchtigen würde, sozusagen. Genau, aber so, was mir die Engine gibt an Sachen, benutze ich schon. Versuche aber, also das Game ist auch in Unreal gemacht, also in der Unreal Engine im Endeffekt. Und ich benutze halt zum Beispiel das Lighting und sowas. Und ich mache da aber jetzt auch wieder so Sachen, dass ich bei bestimmten Leveln, die sind glaube ich nicht in der Demo, benutze ich so richtig schönes Oldschool-Lighting wieder, wo du halt einfach nur einen Cube hast, also einen 3D-Cube und dann machst du halt einen Shader drüber mit einer Opacity, der einfach einen Verlauf hat, so. Und das ist halt super geil und es sieht super geil aus und es funktioniert unglaublich gut. Das sind dann wieder so Sachen, wo ich dann wieder gucke, wie war das damals und wie macht es Sinn und wie kann ich das nutzen? Vor allem, weil das halt ja auch Performance bringt ohne Ende nochmal. Genau, und da ist halt so, ich glaube, da ist so die Linie. Ich glaube, die Linie ist auch ein bisschen flüssig, also weil ich würde mich nicht, wenn ich denke, dass eine bestimmte Technik oder etwas, was mir die Engine jetzt neu gibt, mehr bringen würde, also dem Game zuträgt, dann benutze ich's und lasse mich dann halt nicht von alten Restriktionen zu sehr restriktieren einfach. Weil bestimmte Sachen natürlich waren ja früher auch einfach so, dass man Sachen einfach nicht machen konnte, so. Bestimmt wollten die super gerne in Unreal dann halt mal so wirklich bewegliche Shadows haben und sowas. Also wirklich Dynamic Lights oder hast du nicht gesehen. Aber es ging halt einfach nicht. Und genau, und da ist halt so, ich versuche sozusagen ein bisschen das zu recreaten, was da war, wie es aber auch ein bisschen in meiner Erinnerung ist und dann mit so frischeren Sachen aufzufrischen.
Kind of?
Genau, also das ist so da, wie ich rangehe. Also ich begrenze mich nicht aktiv und sage jetzt, nee, das muss unbedingt so sein.
Spannend.
Genau.
Wir werden an diesen Punkt nochmal hinkommen. Ich würde vorschlagen, jetzt machen wir mal kurz einen Schritt zurück, um dich alle gemeinsam quasi als Spieleentwickler kennenzulernen. Und da bin ich ja auf hochspannende Stationen getroffen in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Ich habe gesehen, du hast bei Closer the Distance, bei Osmotic mitgearbeitet an diesem Spiel. Übrigens ein Titel, den wir hier auch bei Orky Cool gemeinsam mit Daniel Marx besprochen haben, der ja auch wesentliche Rolle bei diesem Studio eingenommen hat. Du hast ein Jahr lang an der Hochschule Makromedia in Hamburg Game Design unterrichtet. Super spannend. Und im Grunde hast du die große Welt der Medien studiert an der HAW Hamburg im Bachelor und im Master. Und die Frage, die ich mir beim Durchlesen in den Kopf gestellt hatte, war, hier sieht man ja klar einen roten Faden, zumindest von den Informationen ausgehend, die man so öffentlich finden kann. Man weiß ja nie, was da noch alles versteckt ist zwischen den Zeilen, aber von dem, was ich so finden konnte, man sieht ja schon, es ist ein ziemlich geradliniger Weg hinein in die Spielebranche, quasi vom Studium und der Welt der Medien rein eigentlich direkt zu den ersten Stationen, um irgendwas mit Spielen zu machen. Jetzt die erste halbe Frage quasi ist, stimmt das oder täuscht da dieser Eindruck von dem, was ich da gefunden habe? Und dann vor allem die Frage, warum? Hast du dir jemals die Frage gestellt, warum du Spieleentwickler geworden bist oder werden wolltest?
Ja, ich habe einen Oldschool Gameboy auf dem Bein tätowiert. Das war das Ding, was mich dahin gebracht hat auch. Fangen wir so an.
Der Tätowierer ist, hat mich dazu gebracht. Fantastischer Twist, ey. ich bin gespannt.
Nee, genau. Also vollkommen richtig, es ist nicht so geradlinig. Ich glaube, jedes Leben ist irgendwie, oder meistens nicht so ganz geradlinig. Und bei mir ist es genauso. Ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf in Hessen. Und da ist es halt so, wenn du halt vom Dorf kommst, und ich hatte schon immer Bock auf Computerspiele oder halt so Games zu machen, weil Pokémon Rot auf dem Gameboy hat mich nämlich dazu verleitet, dass ich einfach es super geil fand, wie so Welten entstehen, was so Welten sind. Und das war halt so das, wo ich hin wollte. Und das war immer so, oh, der Traum, oh, wie geil, sich sowas auszudenken und so. Und dann, wenn man halt auf einem kleinen Dorf ist und so, dann ist doch eher so der allgemeine Vibe mit Arjong. Lern doch mal was Vernünftiges. Und ich bin gelernter Schornsteinfeger.
Nein!
Ja.
Du bringst Glück, ich drehe durch. Hallo, Herr Schornsteinfeger. Das wurde mir noch beigebracht in meinem Dorf. Immer den Schornsteinfeger grüßen. Das ist ja, Moment mal, da müssen wir jetzt kurz hängen bleiben. Das ist ja hochfaszinierend.
Ich habe letztes Jahr auch wieder ein Jahr als Schornsteinfeger oder fast ein Jahr als Schornsteinfeger gearbeitet, kurzzeitig.
Okay, Moment. Also, ich habe Fragen. Da müssen wir uns kurz Zeit nehmen für, weil ich habe noch nie mit einem Schornsteinfeger gesprochen. Ganz kurz, das ist ein Ausbildungsberuf, oder?
Ja, genau, drei Jahre.
Und wann hast du den angefangen dann?
Nach der Schule. Also, ich habe halt Fachabi gemacht.
Ja.
Fachabi, genau. An einem beruflichen Gymnasium. Und bin dann in die Ausbildung gegangen, hab dann die Schornsteinfeger-Ausbildung gemacht, war danach kurz ein Jahr in Österreich, was aber nichts damit zu tun hatte.
Okay.
Und bin dann wiedergekommen und dann war so mit, okay, nee, fuck it, ich will jetzt Games machen. Und dann habe ich mich halt bei der HAW beworben und das hat dann halt geklappt so. Und
okay.
Das war alles sehr, sehr witzig und genau.
Da muss ich fragen, was ist passiert in diesem Jahr in Österreich oder irgendwo drumherum, dass quasi nach der Ausbildung, was ja krass ist, du hast ja Zeit investiert und Energie und all das, dann zu sagen, Leute, hier geht's nicht weiter für mich. Was ist denn da passiert?
Also ich habe halt die Ausbildung gemacht, dann ein bisschen gearbeitet als Schornsteinfeger und dann war halt auch so das Ding, dass, wie es ist, meine damalige Freundin dann halt umziehen wollte und ich meinte, okay, aber ich bin mit der Ausbildung fertig. Na, komm ich halt mal mit.
Kamine halt, gibt's auch da, sag ich mal.
Genau. Und dann bin ich halt mitgegangen, hab da aber ein FSJ gemacht, um halt irgendwie da erstmal zu sein und dann weiter zu gucken. Da ich aber schon immer eigentlich Games machen wollte, war das so für mich auch dieses Ding mit, dass ich dann versucht habe, mich da dann halt beispielsweise bei einer FH für so Design-Sachen zu bewerben, wo ich auch erstmal nicht genommen wurde. Und dann wie es halt auch so ist, ist die Beziehung dann auch irgendwann ausgelaufen und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und dann war aber immer noch in meinem Kopf dieses Ding mit, nee, ich will jetzt doch noch irgendwie versuchen, Games zu machen. Und dann habe ich halt auch ein bisschen noch gearbeitet als Schornsteinfeger, aber mich gleichzeitig halt beworben. Und dann war halt der Plan so, ich habe halt gesehen, an der HW gibt's den Masterstudiengang Games. Und der, da ich auch nicht so viel Geld habe einfach, der ist halt ein öffentlicher gewesen, also kein privater Studiengang. Und das war zu der Zeit einer der einzigen Games-Studiengänge, die nicht privat waren und dadurch nicht unendlich viel Geld kosten. Und das war dann halt so das Ziel. Da war mein Ziel, okay, ich gehe jetzt straight in Media Systems, baller das durch und mach den Master. Und dann gab's in Media Systems auch wieder ganz viele Verquirrungen. Da habe ich dann mal Kunstfilme zeitlang gemacht und klar und sowas halt alles. Also wie es halt alles so dieses Hin und Her ist. Genau, aber dann schließlich beim Games Master angekommen und dann ging es halt weiter, genau.
Ich muss das erstmal verarbeiten, diese Information. Das ist ja hochinteressant. Und bevor wir weitergehen in dieser Geschichte, nochmal einen kurzen Blick zurückwerfen. Die Welt der Schornsteinfegerei, die du ja einige Jahre belebt hast, sage ich mal, vermisst du die manchmal oder ist das vollkommen fein?
Wie gesagt, also ich habe ja letztes Jahr dann kurzzeitig mal wieder als Schornsteinfeger gearbeitet, weil ich dachte, okay, ich brauche Geld oder Funding. Funding da und dann irgendwie, okay, versuche ich das nochmal und mache nebenbei Games. Was sich dann rausgestellt hat, ist sehr, sehr anstrengend, wenn du 4 Tage in einem ganz normalen Job arbeitest und dann halt auch noch irgendwie versuchst, Games nebenbei zu machen. Das, was ich vermisse manchmal, und das fand ich da wieder ganz geil, ist, auf Dächern rumzulaufen. Das ist schon ganz geil. Also das macht schon echt Spaß, muss ich sagen.
Auch bei Hitze in dem Anzug?
Nee, das ist kacke.
Also, Gott sei Dank.
Letztes Jahr war, da waren es ja auch einmal so annähernd 40 Grad und ab dann ist es richtig freudig.
Vor allem, also, ich weiß nicht, ob die Leute gerade irgendwie ein Video vor Augen haben, irgendwo da draußen, wer weiß schon, was Zukunftstom jetzt mit dieser Videospur gemacht hat, aber ich sehe dich gerade und ich kann den Leuten verraten, die dich nicht sehen, wir haben, auch wenn mein Licht gerade sehr schmeichelnd ist, wenn man so möchte, einen exakt selben Hautton und deswegen weiß ich, was passiert, wenn wir beide aufs Dach gehen und deswegen wollte ich da nochmal fragen. Okay, sehr gut. So, und
jetzt Fun Fact, wenn du auf dem Dach bist, als Schornsteinfeger, bei 30, 35, 38 Grad, auf dem Dach sind es mindestens 45, weil die Ziegeln reflektieren und Schornsteine haben oben oft gerne mal so eine Metallabdeckung und man muss sich immer wieder sehr ermahnen, da nicht dran zu kommen, aus Versehen. Um Gottes Willen. Weil das passiert, wenn du halt nicht aufpasst. So, ja, zack, hi.
Um Gottes Willen.
Nicht geil.
Nee, also ein Job, von dem ich allergrößten Respekt habe. Plus, er bringt Glück. Wie gesagt, wenn man die Leute grüßt, das wurde mir mit. Wurdest du eigentlich oft gegrüßt als Schornsteinfeger? Weiß man das also, heute eigentlich noch?
Ja, das weiß man noch. Das hat mich gefreut, jetzt selbst junge Menschen wissen das noch, also selbst Kinder teilweise wissen das noch und gehen da mit und das ist eigentlich ganz süß zu sehen.
Toll,
so.
Toll. Apropos toll zu sehen, jetzt wird's hochinteressant, schon wieder. wir kehren zurück zu deinem Lebenslauf, du hast erzählt, Studium mit links und rechts nochmal ein paar Meter erkundet, was so die Welt des Films zum Beispiel zu bieten hat, dann eben der Einstieg zumindest in Teilzeit, habe ich gelesen, bei Osmotic, um an Closer the Distance zu arbeiten, so. Und jetzt, das ist vor 3 Jahren etwa, beginnt man dann im Internet, ich formuliere es mal so, Spuren zu finden eines neuen Projekts von dir. Und zwar eines Projekts, das ich dann jetzt quasi in Vorbereitung auf das Gespräch erstmal nachgearbeitet habe, weil es da so richtig viel Material da draußen gibt, Dev-Videos und was weiß ich, eine Patreon-Seite und habe dieses Projekt gesehen und so, ich fang mal so an, als großer Fan der Dark Souls-Spiele, zumindest 1 und 2, 3 steht immer noch aus, hebe ich mir auf für einen besonderen Moment im Leben, habe ich mir gedacht, holy shit, dieser Fabian, er liest meine Gedanken und gibt meinem Herz, was ich möchte. Und zwar spreche ich von Calamity, Oath of Despair. Ein ganz besonderes Spiel. Und weil ich jetzt schon so viel rede, frage ich einfach mal dich. Magst du es den Leuten mal ganz kurz vorstellen? Was hat's denn damit jetzt auf sich?
Ja, genau. Also, nice. Ist sehr cool, dass du dir das auch alles angeguckt hast.
Na klar,
hast.
Natürlich.
Vielen Dank. Genau, also als ich bei Osmotic gearbeitet habe und als du meintest so Teilzeit, ich habe da auch 4 Tage gearbeitet und habe angefangen dann halt nebenbei so Sachen für dieses Game zu machen, weil das halt auch so, das ist quasi mein oh, wie nennt man's denn? Hier so das Game, das ich schon immer machen wollte.
Das Magnum Opus, das große
genau.
Ding.
Ja, genau. Ja, ja. Und ja, Calamity Oath of Despair ist quasi ein Retro-RPG, das versucht, das Dark Souls Combat mit dem Loot von Diablo 2 und dann so ein bisschen Extraction-Based Progression zu vereinen. Mit Extraction-Based Progression ist halt so gemeint sowas wie man bei Escape from Tarkov oder allen Extraction-Shootern so ein bisschen sehen kann, wo du in eine Map reingehst, die du auswählst, kannst da Quests machen und versuchst rauszukommen, weil wenn du stirbst, verlierst du dein Gear. Und das versucht es so ein bisschen zu machen. Es hat kein PvP, es ist rein PvE, aber, und so schlägt sich das jetzt ein bisschen zu Bloodspill.
Ich wusste es.
Das Game, ich möchte, dass es halt Koop hat. Und dass man es halt mit Freunden spielen kann. Und dann saß ich da und das Koop ist auch drin, aber fuck, ich weiß nicht, wie macht man denn Lobbys? Wie programmiere ich Lobbys? What the fuck? Und dann dachte ich so, ja, okay, dann probiere ich das mal kurz und programmiere so ein bisschen rum. Und dann war so die Idee, ah ja, warte mal, dann kann ich doch eigentlich so ein anderes Ding machen, was ich auch schon immer mal machen wollte. So einen schönen kleinen Oldschool-Arena-Shooter. Dauert bestimmt nur 3 Monate. That maybe was a lie to myself. Und genau, und das ist halt jetzt so das Ding, wie dann Bloodspill entstanden ist. Der Shooter ist halt, dass es eigentlich der Test war, wie kann ich Online-Connectivity machen, wie kriege ich Steam-Sachen hin. Und jetzt der Plan, also Calamity existiert noch und ich möchte das Game auch machen. Nur für Calamity brauche ich definitiv auch ein bisschen Funding und ein bisschen Geld, was es alles ein bisschen schwieriger macht. Und da muss ich halt jetzt gucken, wie ich das am besten hinkriege. Und dementsprechend hat sich dann Bloodspill so reingesneakt. Und hoffentlich kann das Game ein bisschen was an Geld reinbringen, so dass es einfacher ist, an Calamity zu entwickeln. Was es aber auch auf jeden Fall macht, ist, es benutzt halt den gleichen Artstyle. Es ist auch in dem gleichen Universe. Das macht sogar lore-technisch, wenn man möchte, alles Sinn. Und dementsprechend alle Assets, die ich gerade für Bloodspill mache, kommen zurück nach Calamity auch. Und das hilft einem dadurch. Und es quasi enriched Calamity. Das andere, was es auch macht, ich mache einmal das komplette Steam-Publishing durch. Also ich weiß dann, was ich tue. Ich habe mal Steam-Achievements implementiert. Ich habe ein Game von Anfang bis Ende kommerziell alleine auf Steam gemacht. Was dann auch wieder so ein bisschen besser ist für Publisher, um mit Publishern zu argumentieren. Weil, ey, sehe ich, wenn ich zum Publisher gehe und sage, yo, ich habe hier die Idee von dem supergeilen Game, ich brauche Geld für 2 Jahre Development. Und dann sagen die, was? Wer bist du? Und dann kann ich halt sagen, yo, hier, ich habe schon mal genau so ein Game gemacht. Ich weiß, wie das geht. Das Game ist kommerziell released. Yada, yada, yada. Ich weiß, was ich tue. Und dann kann es hoffentlich, I don't know, ob das passieren wird. Aber dann kann es hoffentlich so ein bisschen helfen dabei, die Leute dann auf meine Seite zu bringen oder die davon zu überzeugen, dass ich das wirklich hinkriege.
Faszinierend. Also das bestätigt eine Beobachtung, die ich hatte. Und schade, dass ich das hier nicht total dramatisch enthüllen konnte, wie klug ich das beobachtet habe. Aber um Gottes Willen. Weil ich habe nämlich mir gedacht, das ist doch aus den Rippen von Calamity herausgebrochen, Bloodspill, weil alleine, also zum einen Level-Assets ich wiedererkannt hatte von dem Calamity und dass die Figuren, die man spielt, die Charakter, die sehen ja aus wie die Hauptfigur quasi in Calamity. Also diese Querverbindungen sind ganz offensichtlich und auch super spannend, jetzt mal zu erfahren, wie diese beiden Spiele zueinander in der Beziehung stehen. Wir kommen gleich nochmal zu Bloodspill, aber ich finde dieses Calamity so faszinierend, da müssen wir nochmal kurz stehen bleiben und vor allem auch bei der Tatsache, dass es ja offenbar, du hattest es schon angerissen, Probleme hat oder hatte, beides ist ja irgendwie richtig, an Geld zu kommen und damit ja irgendwie auch an eine Möglichkeit tatsächlich realisiert zu werden. Du hast nicht nur versucht, wenn ich das richtig verstanden habe, bei Fördergeldern dich vorzustellen mit diesem Titel, erfolglos, sondern du hast auch eine Patreon-Seite eingerichtet, mit der man quasi direkt die Entwicklung, wenn man so möchte, mitfinanzieren und extra Updates bekommen kann. Wie sehen denn deine Erfahrungen damit aus? Weil das ist ja ein Modell, was immer mal wieder Entwickler und auch kleinere Entwicklerteams, da muss ich an so einen, an die Sock Puppet oder wie sie heißen, aus den Niederlanden denken, die da ihr gesamtes Geschäftsmodell aufgebaut haben dazu. Das funktioniert ja für einige ganz gut. Wie sehen deine Erfahrungen damit aus?
erstmal, ich bin super dankbar für die Leute, die halt immer noch auf Patreon sind, immer noch unterstützen, weil da sind, also ich krieg jetzt, glaube ich, 130 Euro oder so im Monat immer noch, und das ist super nice, super, super dankbar dafür. Vor allem, weil es gerade sehr hilft, weil ich gerade auch komplett Vollzeit bin und keinen anderen Verdienst habe und so ein bisschen mein eigenes Geld da reinbutter. Und genau, also ich glaube, Finanzierung als Indie momentan in der gesamten Situation, wo die Branche ist, ist super schwierig. Und das ist halt echt immer so das Ding. Also das Patreon ist, also um einen Patreon, glaube ich, erfolgreich aufzusetzen, braucht es entweder, also so, dass man sich wirklich, mit erfolgreich meine ich jetzt, so, dass man sich komplett durchfinanzieren kann damit, braucht es entweder unendlich viel Glück oder unfassbar viel Aufwand, so dass das eigentlich mehr als ein normaler Job ist. Und selbst dann brauchst du noch Glück, so. Weil Content, den man als Updates macht, macht sich auch nicht von alleine. Das muss man halt auch irgendwie machen. Du willst ja dann auch irgendwie Content haben, der nicht auf deinen Social-Media-Plattformen läuft, weil es ja ein bisschen uniquerer Content ist. Und diese ganzen Sachen. Und ich glaube eh, dass es halt nur funktionieren kann, wenn man schon ein bisschen Reach über Social Media hat und dadurch halt Leute wirklich Interesse an dem Ding haben und wollen, dass es halt irgendwie existiert. Und genau, dementsprechend sind das halt so meine Erfahrungen. Also ich bin super, super dankbar dafür. Es hilft aber halt nicht für die komplette Finanzierung von dem Game. Was es aber hilft, ist, ich krieg dadurch immer halt Sachen rein, wo ich dann halt mal ich kann irgendwelche Sachen auslagern. Ich kann jemanden für Musik kurz mal ranholen für ein, zwei Tracks oder so. Halt Freelancer bezahlen. Oder halt für Calamity ist es so, da benutze ich, ich mache halt fast alles selber außer Animation, weil und da benutze ich halt immer so Asset Packs teilweise von Unreal. Und da habe ich dann halt auch ein bisschen Patreon Money reingeworfen, dass ich mir dann halt Asset Packs gekauft habe, die halt Animationen haben, die von Leuten gemacht wurden, die gemockupt wurden. Und dann benutze ich die und quasi ändere die so, dass sie ins Game passen. Also ich pack die dann halt auch meistens immer noch mal an, weil meistens passt es dann doch nicht so ganz. Und genau, und dafür hilft es halt super. Und ja, genau, das sind so jetzt die Erfahrungen, die ich damit habe. Und wir können auch das ganze Förderthema noch aufmachen, das ist nochmal ein anderes Thema, aber auch können wir gerne drüber reden.
Und das klingt so, als hättest du da Redebedarf. Ich höre zu. Also, worauf möchtest du hinaus?
Also ich habe auch meine Masterarbeit sogar über Förderung geschrieben.
Ach, Quatsch.
Für die Games-Industrie, ja. Und es ist so ein bisschen, die Gamesförderung ist, es braucht halt mehr Gamesförderung. Da sind sich ja eigentlich fast alle einig. Und es ist auch gerade so, dass vor allem auch Hamburg bräuchte ein bisschen mehr Förderung. Vor allem im Vergleich, wenn man mal so guckt, was die anderen Bundesländer haben, hat Hamburg sehr wenig.
Du sitzt jetzt in Hamburg, ne, wenn ich es richtig verstehe.
Bitte?
Du sitzt jetzt in Hamburg, ja, wenn genau, ich es richtig verstehe. Genau.
Ja. Und da hat Hamburg halt zum Beispiel auch relativ wenig, was jetzt auch nicht, das ist keine Kritik jetzt an der Game City Hamburg oder so, die machen einen super Job und versuchen da halt auch Geld zu holen. Da muss halt der Staat halt mal ein bisschen mehr reinbuttern sozusagen. Und genau, und auch vom Bund ist das halt so ein bisschen, so wie die Förderungen aufgesetzt sind, gibt's da halt immer so ein paar Fallstrecke. Beispielsweise die Bundesförderung, also die Deutschlandförderung, kannst du halt Solo-Dev gar nicht machen, weil du halt eine Firma brauchst und es muss eine Teamgröße haben von, ich glaube, mindestens 3 oder so. Das sind dann halt schon alles Sachen, die bestimmte Dinge sehr stark restriktieren und so. Und es ist auch super schwer, momentan Förderung zu finden, weil auch der Bedarf so hoch ist. Also weil so viele Leute gerade auch Games machen, wunderschöne, unglaublich gute Games, und alle wollen halt natürlich auch Förderung oder brauchen halt auch Förderung. Vor allem, weil Publisher gerade auch nicht so viel investieren wollen manchmal. Also, oder halt vor allem es sich halt dahin entwickelt hat, dass es so viele Projekte gibt, dass Publisher auch gerne dann halt einfach picken können von Sachen, die halt eh schon fast fertig sind. So.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, um mich da kurz drauf anhängen zu können. Ich habe das in einem anderen Interview vor einigen Wochen auch gehört von einem Entwickler, der die Beobachtung geäußert hat, die du auch gerade nochmal bestätigst, dass es immer gefühlt, immer häufiger Publisher zumindest momentan in diesem Wirtschaftsklima gibt, die so eine reiche Auswahl an Pitches haben, dass sie eigentlich nur noch sagen, wir wollen ein Spiel, das zu 80% fertiggestellt ist und wir geben den Rest dazu, was so viele Projekte erstens ausschließt und zweitens eigentlich ja auch nicht der ursprüngliche Sinn von so einer gemeinsamen Entwicklung war. So fühlt sich das eher an wie ein, okay, der Türsteher, der Publisher ist so eine Art Türsteher, der dann ein paar Leute reinlässt und dann mit rein aber geht und dann abkassiert. So fühlt sich das für manche dieser Entwicklerinnen und Entwickler an. Wobei ja eigentlich ja auch mal ein Gedanke war, gemeinsam diese Entwicklung zu bestreiten, um dann eben auch an Geld zu kommen als Entwicklerteam, um das eigene Spiel überhaupt verwirklichen zu können. Also mit anderen Worten, da gibt's einen Trend, der ist kein guter für einen Großteil der Indie-Studios.
Ja, das also sehe ich auch so. Also es gibt immer noch sehr viele Publisher, die sehr, sehr cool sind, die halt auch sowas machen. Und ich glaube auch mittlerweile erkennt man sehr stark oder schnell, oder man kann stark oder schnell erkennen, welche das sind. Vor allem, wenn du halt siehst, die haben ein Portfolio und machen bestimmte Arten von Spielen, dann sind die halt sehr viel mehr likely, dich zu unterstützen bei sowas, wenn du denen halt eine Idee pitcht. Und dann hast du halt Publisher, die einfach ein Portfolio von riesigen Dingern haben. So, ich hab oh, kleiner Nebenrant, wenn das okay ist. Ich habe jetzt weil Platzbill halt so fast raus ist und so, habe ich halt jetzt dann auch ein paar Mails gekriegt von Publishern und darunter war einer, ich nenne hier keine Namen, und dann kam halt, hey, hier, wir haben das, bla bla bla. Ich habe mir das Portfolio angeguckt und da war halt, die designen halt gefühlt alles. So, alles, was die irgendwie sehen, wo die Bock drauf haben und machen so, werf Money into it, wenn es fast fertig ist und gucken, was es stickt. So fühlt es sich für mich an. Weiß nicht, ob das dann komplett der Fall ist. Und dann meinte ich so, oder hab denen halt zurückgeschrieben, yo, hier, die E-Mail war halt auch sehr generisch copy-pasted. Zurückgeschrieben, yo, hier, nee, braucht kein Publishing, aber hey, wir können gerne über Steam-Bundles reden. Wenn das Game, das kommt bald raus, wir können Steam-Bundle machen, super nice. Kommt halt einfach zurück, komplett ignored, was ich geschrieben habe und dann einfach auch wieder so möchte gerne Copy-Paste. Hier, das ist alles, was wir kurz vor Launch machen können. Und dann hat er da so seine Bullet-Liste, compared irgendein Game, was einer deren Highseller war, das überhaupt nichts mit meinem Genre zu tun hat. Und so, wo ich dann auch dachte, ey, sorry, nee,
ja. Was? Das sind, glaube ich, mindestens frustrierende Erfahrungen, die auch einige andere Entwicklerteams da draußen machen momentan. Und einige von ihnen sagen dann, und das ist auch eine Frage, die ich dir gerne stellen würde, okay, wir versuchen eine Finanzierung über Kickstarter. Also wir cutten out den Middleman sozusagen. Wir versuchen direkt uns an die Spielerinnen und Spieler zu wenden. Im Grunde ja eine ähnliche Idee wie bei Patreon, nur eben ein anderes Modell. Und zuletzt zum Beispiel, deswegen habe ich das gerade so präsent im Kopf, Frieda is Changing, von einem deutschen Entwicklerstudio, ein Point-and-Click-Adventure über das Erwachsenwerden einer Teenagerin. Und die haben eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne hinbekommen, ein paar 10.000 Euro, um die weitere Entwicklung des Spiels mitzufinanzieren. Und da frage ich mich in deine Richtung, ist das ein Modell, was auch für dich interessant wäre? Hast du darüber mal nachgedacht?
Also, ich hab öfter schon drüber nachgedacht, auf jeden Fall. Ich glaube, es würde gerade nicht funktionieren für Calamity, weil dafür mein Reach einfach zu klein ist, dass ich halt Leute dazu bekomme. Oder zumindest so fühlt sich's für mich an. Also ich muss halt ja auch ganz, ganz, ganz klar sagen, so, ich kann nur von meinen Erfahrungen reden, die jetzt auch nicht, also keine Ahnung, ich habe keine Zahlen von, wie das konverten würde, weil ich es halt noch nicht ausprobiert habe, aber so das, was ich halt sehe, wenn ich mich damit beschäftige, ist es halt, dass du eigentlich sehr viel mehr Social-Media-Followings brauchst oder halt einen größeren Outreach haben solltest, damit es halt funktioniert. Und dann ist halt auch das Ding, was bei Calamity halt schwierig ist, ich müsste 2 Jahre Development finanzieren. Und dann kommt es halt immer drauf an, was ich noch dazu machen will. Und für Calamity hätte ich gerne jemanden, der Musik macht und sowas. Und dann steigen halt die Preise. Also wir reden halt irgendwo wahrscheinlich von 200.000 oder sowas um den Dreh. Das ist jetzt einfach Pi mal Daumen kurz irgendeine Zahl reingeworfen. Und das ist schon wieder eine sehr, sehr hohe Kickstart-Grenze, um das zu finanzieren. Und ja, das sind dann halt immer so die Sachen. Also ich glaube, ich könnte Calamity bis zu, das wäre auch, wir reden von Early Access Release für Calamity dann. Ich könnte das, glaube ich, auch reduzieren, noch sehr viel weiter runter und dann bräuchte man nicht so viel. Und dann bist du irgendwo bei 70 oder so, dann muss ich aber auch alles komplett selber machen. Und dann wird's auch schon wieder sehr, sehr schwierig, von wegen alles on time wirklich fertig zu kriegen. Und selbst das, finde ich, ist immer noch eine sehr große Nummer an Geld, die schwer ist, über Kickstarter reinzukriegen. Und das ist dann halt so dieses Ding. Für Bloodspill hätte es vielleicht funktioniert, weil da wäre ist der Scope kleiner, da war klar, was es wird, so. Genau.
Damit kommen wir auch tatsächlich direkt wieder zu Bloodspill jetzt und zu dieser ja fast schon also irgendwie bizarren Situation, wie ich finde, von außen. Du hast da also, um das mal mit meinen eigenen Worten zu beschreiben, du hast dieses Riesenprojekt Calamity, das ja so wahnsinnig viele und auch interessanten Ideen miteinander vereint, und du merkst aber gleichzeitig auch, du kommst damit irgendwie nicht durch die Tür, es fällt dir schwer, an Fördergelder zu kommen, da so eine Art, ja, wie sage ich das, so eine große Welle des Interesses und auch der Aufmerksamkeit.
Ja, ich muss da auch ganz kurz sagen, nur to clarify, ich habe mich mit Calamity auch jetzt nicht bei so ultra vielen Publishern beworben.
Ja.
Also
ja, ja,
das
ja.
ist, da habe ich eher nach normalen Förderungen geguckt und so. Und jetzt gar nicht so viel an Publisher rausgesendet.
Genau, deswegen halt sage ich, Fördergelder quasi, die Tür noch nicht richtig durchgekommen. Und wie gesagt, bei Patreon sind ja auch noch nicht so viele Leute, dass das diese Finanzierung leisten würde. Und dann brichst du aus den Rippen dieses Spiels, aus Gründen, die wir schon gehört haben, Bloodspill, was für sich alleine ja auch fantastisch funktioniert, und das sehen offenbar, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, nicht nur ich, sondern auch viele andere Menschen. Ich kenne jetzt keine Zahlen, aber ich habe den Eindruck von dem, was ich von außen so gesehen habe und was so den Buzz angeht, dass das Spiel schon eine bestimmte und auch gar nicht mal so kleine Gruppe an interessierten Leuten gefunden hat. Und was mich so erstaunt auf eine Weise und auch jetzt dich die Frage stellen lässt, ist das nicht irgendwie auf eine Weise frustrierend? Man hat da dieses Megalo-Projekt, das irgendwie nicht so vom Boden kommen will, zumindest nicht mit den Flügeln, die man bisher ausprobiert hat. Und dann rippt man da so ein kleines Stück quasi aus dem Spiel raus und sagt, ich probiere hier mal was aus, Leute, lauft einfach weiter. Aber es bleiben viele Leute stehen und sagen, hey, das möchte ich spielen. Weißt du, was ich meine? Fühlt sie das nicht irgendwie, also denkt man an sich nicht, Leute, wollt ihr mich verarschen? Oder überwiegt da die Freude und die Dankbarkeit?
Das, bei mir überwiegt eigentlich die Freude, dass sich Leute überhaupt für Sachen interessieren, die ich mache, weil es war unglaublich nice zu sehen, jetzt als die Demo da war, ich habe die halt released und dann, also Bloodspill macht nicht jetzt übelste Zahlen oder so. Ich kann auch gerne alle Zahlen scheinen, da habe ich überhaupt kein Problem mit.
Also, kannst du da mal uns so ein paar Hausnummern irgendwie, dass wir so ein klar. Gefühl dafür also, bekommen?
Das war ja jetzt im Steam Next Fest zum Beispiel und es war ja auch in dem deutschen Indie-Showcase, der war. Und der hat dann beispielsweise ein paar Wishlists nochmal wieder reingebracht und so. Und ich bin dann mit 1700 Wishlists jetzt, so in dem Ballroom, bin ich halt ins Steam Next Fest gegangen und bin jetzt rausgekommen mit 3800 sowas. Also es hat sich ein bisschen mehr als verdoppelt, was cool ist, was aber halt dann auch, wenn du dann halt so Sachen siehst wie, okay, da sind halt Leute, die machen dann einmal ihre 10.000 und so. Also das sind halt, du hast da super krasse Unterschiede. Und dann habe ich halt aber auch wieder in der Bubble gesehen, du hast ganz viele Leute, die halt einfach nur 500 Wishlists gemacht haben und sowas. Und das ist halt immer, ich bin auch super schlecht darin, sowas einzuschätzen, weil es halt auch, ich weiß halt noch nicht, wie irgendwas convertet, wie was halt rauskommt, weil es dann halt mein erstes Solo-Releases-Game ist, wo ich wirklich Blick auf diese Zahlen habe. Und ich finde es auch super, super wichtig, solche Zahlen zu scheren, damit halt andere Leute, die halt auch irgendwas machen wollen, sich ein Bild machen können, damit die lernen können, so, so ist, wie das funktioniert und sowas. Weil ich stolper hier halt irgendwie vor mich hin und guck, was passiert. Und wenn ich damit irgendwie helfen kann, freut mich das halt sehr. Genau, und das sind da jetzt so die Sachen. Und es haben, glaube ich, dann irgendwie 3000 Leute oder so gespielt oder 2000, ich weiß es jetzt gerade nicht, die Demo. Und dann halt über unterschiedliche Zeiten. Das heißt, es waren halt nicht immer Server offen oder so. Aber was sich so unfassbar schön angefühlt hat, war, ich habe irgendwann dann einmal ein kurzes Game aufgemacht, einfach nur aus einem Whiff raus, und habe nach einem Multiplayer-Lobby gesucht, und da waren halt zwei Lobbys, und das war eines der schönsten Dinge überhaupt. So, dass ich weiß, die kamen nicht von mir, mit denen habe ich nichts zu tun. Ja, das waren keine Leute, die ich kenne, das waren einfach random Leute aus dem Internet, die das gespielt haben. Das fand ich sehr, sehr schön. Das war ein sehr schöner Moment.
Also zu dem Gefühl und vor allem auch zu den Zahlen gratuliere ich dir schon, Marc. Gleichzeitig, man hört es ja raus, schwingt ja auch so ein bisschen mit dieses so, okay, wo sind denn all die anderen noch, die das vielleicht auch mögen würden? Wie könnten die dazu finden? Hast du eine Erklärung dafür? Eine mögliche Erklärung könnte man ja zum Beispiel, und das ist eine Frage, ich weiß es nicht, könnte man ja darin suchen, dass man sagt, Spiele, die zumindest aussehen wie Bloodspill, da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele. Das weiß ich auch sehr gut, weil ich diese Spiele so gerne spiele. Und da gibt's ja durch alle, ja, da gibt's ja durch alle Genres, von Rollenspielen bis hin zu Horror natürlich Spielen und sogar Sportspielen, Walking Simulators, Adventures, alles. Diese Art der Ästhetik, die so erinnert an diese Matsch-Polygonal-Grafik der frühen 2000er. Es gibt so viel davon. Könnte das ein Grund sein, dass man da in einen Markt rein will, der eigentlich schon mehr Polygone hat, als er braucht? Oder siehst du die Gründe woanders? Das würde mich mal interessieren, wo du so diese Analyse ansetzt.
Das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich auch gar nicht mal so super unglaublich deep drüber nachgedacht. Ich bin gerade immer stuck, also vielleicht war das auch gut, dass du das gerade nochmal so angebracht hast. Mein Kopf ist so ein bisschen stuck oft in, dass ich es einfach nur noch nicht so richtig raus habe, wie ich Social Media Sachen gut beflügeln kann und sowas. Das Ding ist, weil wir ganz kurz ja mal da waren, ich mag Kunstfilm und sowas sehr gerne und ich mag halt sehr langsame Dinge auch sehr gerne. Und hab halt einen gewissen Standard, den ich an die Sachen setze, die ich da mache. Und manchmal ist das nicht das, was so gut bei Social Media geht. Wie zum Beispiel, ich mag es halt nicht so sehr, so clickbaity Stuff zu machen oder sowas. Damit kann ich halt einfach nicht. Das ist halt auch nicht das, wie ich Sachen mache. Und auch wenn ich es versuche, funktioniert es eh nicht, weil das halt einfach nicht das ist, was ich halt tue. So. Und Ich finde irgendwie, vielleicht habe ich da das noch nicht so ganz figured out. Es kann aber natürlich auch sein, was du meinst, dass der Markt schon auch relativ übersättigt ist. Vor allem mit solchen Ästhetiken. Obwohl ich dann halt auch sage, dass das Boomer-Shooter-Genre immer noch relativ gut geht irgendwie. Und ja, das ist aber auch, wo wir auch eben waren, wo du meintest, ist es nicht doof, dann jetzt zu sehen, dass Bloodspill das kriegt und nicht Calamity. Bevor ich überhaupt mit Calamity angefangen habe, und deshalb ist es auch, tut's mir auch gar nicht so leid, dass das jetzt so viel kriegt, war meine erste Idee, so ein Oldschool-Boomer-Shooter zu machen. Weil es sind halt beides Games, die ich halt super, super in meinem Herzen mag, weil ich halt noch nie so der eine Genre-Mensch war, sondern ich mochte halt immer verschiedene. Und das sind so zwei Dinger, die ich sehr mochte und sich sehr eingebrannt haben. Und genau, und daher ist es halt fein. Daher ist das eigentlich so nur das, was die Next Step Iteration ist, kind of. Und ich habe auch gecallt irgendwann mal bei der Förderung. das war ewig her. Das war mit einem ganz anderen Projekt. Was dieses Boomer-Shooter-Ding war, das erste Ding, was ich hätte alleine auf die Beine stellen wollen, meinte ich mit, ey, yo, das ist so Retro-Ästhetik und das geht, da gibt's so einen Genre-Bereich, der nennt sich Boomer-Shooter, der ist gerade am Kommen und das war 2019, als ich das gesagt habe.
Das ist tatsächlich früh, ja. Ja, sehr gut.
Und ja.
Wie ist denn jetzt dann Stand jetzt zu unserem Gespräch, die Situation bei dir? Also wir haben jetzt drüber gesprochen, Bloodspill ist schon, glaube ich, kurz vor Release irgendwie, ne? Das naht dem Release entgegen. Calamity ist erstmal auf der Bank draußen und wartet auf seinen Moment, bevor es da weitergeht. Wie sieht denn das jetzt bei dir in der Praxis aus? Also arbeitest du gerade komplett konzentriert an Bloodspill? Arbeitest du nebenbei an noch was anderem, um den Lebensunterhalt zu verdienen? Wie sieht es da so aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Jetzt momentan, also vor allem seit Anfang des Jahres quasi, bin ich wieder komplett auf Bloodspill. Also eigentlich 100% meine Arbeitszeit und finanziere mir das alles durch Erspartes, das noch auf meinem Konto liegt und das sinkt die ganze Zeit und das ist dann immer sehr, sehr gruselig. Ich mache nebenbei immer mal so ein paar kleine Freelance-Sachen, also wie zum Beispiel so Event-Technik-Sachen, wo du dann halt mal für einen Tag irgendwo bei Lichtaufbau bist oder sowas, weil ich da halt noch diese Erfahrungen von Film habe. Und da kriege ich dann halt manchmal ein bisschen Geld rein, was dann aber halt mal, wenn ich Glück habe, kriegst du halt einen Gig im Monat oder zwei und dann ist die Miete drin, that's it. So. Genau, aber das ist das, wie da jetzt das allgemeine Ding aussieht. Das ist halt auch so, das Ding, so, ich würde niemandem empfehlen, in die Indie-Game-Branche zu gehen, wenn er Geld verdienen will. Man macht es halt eher so, oder es ist fein, wenn man das machen will, nur dann muss man wissen, dass du nicht mehr das machst, genau, was du komplett machen willst. Also bestimmt könnte ich auch andere Sachen machen und mehr Trends folgen, aber dann weiß ich, das ist halt nicht das, was ich machen möchte, und dann kann ich halt auch einen anderen Job machen. So. Also so sehe ich es oft. Genau.
Ich bin so gespannt, wenn dieser Release von Bloodspear gekommen ist, wie du dann darüber denkst, je nachdem, was draus geworden ist, wenn es so ein Millionenverkauf wird. Ich glaube,
wir können gerne schedule, dass wir eine Nachbesprechung machen, egal ob ich Fame bin oder nicht.
Also das würde mich auf jeden Fall interessieren. Gibt es denn schon ein konkretes Release-Datum? Weil beim schnellen Drüberschauen habe ich noch nichts gefunden.
Genau. Ich sollte es jetzt vielleicht mal announcen. Also das Ding ist, es war die ganze Zeit noch hin und her gerissen zwischen Ende August, Anfang Oktober. Und es wird jetzt wahrscheinlich Anfang Oktober. Alleine auch, weil da gefühlt die Release-Windows von anderen Sachen ganz gut sind. Weil, wie gesagt, am Anfang war das Projekt so, ja, das mache ich kurz in 3 Monaten und ich wollte es gerne Ende Juni raushauen. Das hat nicht ganz geklappt. Und genau, und jetzt brauche ich halt noch ein bisschen. Und dann ist jetzt das Ding, dass ich versuche, die Leute zu dodgen, die GTA 6 dodgen. und genau, wie es dann halt so mit Release-Windows ist und sowas. Aber genau, also ich nehme jetzt an, dass ich es im Oktober machen werde. Und mal schauen, vielleicht, es ist ja dann auch die Polaris. Und so, dass es eventuell sogar davor rauskommt.
Spannend. Spielemesse in Hamburg für alle, die es nicht einordnen können. Damit bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage, Fabian, die mich brennend interessiert, nachdem ich vorher diese Informationen über deine Biografie erhalten habe. Und das klingt jetzt vielleicht wie ein Gag, aber ich meine es jetzt wirklich ernst. Du hast ja ein Fachwissen aufgebaut in der Welt der Schornsteinfegerei. Drängt sich's da nicht irgendwann mal auf, jetzt ohne Witz, irgendwie eine Art Schornsteinspiel zu machen? Also es gibt ja zu allem ein Spiel, aber nicht zum Schornsteinen. Und dein Lachen sagt mir, da gibt's eine Idee auf einem Papier bereits irgendwo.
Es ist, das Lachen ist, immer, wenn ich erwähne, dass ich Schornsteinfeger war.
Sehr gut, originelle Fragen bei Okay
genau
Cool.
Das.
Sehr gut. Okay.
Maybe, vielleicht ist da was. Vor allem, weil dem Bereich des Schornsteinfegers kommt man in sehr, sehr viele, sehr, sehr witzige, sehr, sehr strange Situationen, weil du gehst halt in Häuser von Menschen. Well, da passieren immer sehr viele lustige Dinge.
Ich möchte ein Thriller-Detektivspiel, wo man durch die Kamine in die Häuser der Menschen reinguckt, immer nur so einzelne Szenen sieht und sich dann überlegen muss, was ist hier gerade passiert. Spannend. Die Idee gebe ich dir gratis mit. Mach daraus, was du möchtest. Aber Hauptsache, du machst Platzbild fertig, weil darauf freue ich mich sehr, Fabian.
Oh, nice.
Toll. Du, ich würde sagen, damit sind wir angekommen an einem wunderbaren Punkt, an dem wir sagen können, oder ich zumindest, es war ganz wundervoll. Ich habe das sehr genossen. Ich konnte alle meine Fragen, die von Herzen kamen, nice, stellen und bekam Antworten. Ich danke dir für die Einblicke. Ohne Witz, ich bin ganz, ganz glücklich über dieses Gespräch. Toll.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Gespräch und ich bin immer noch unendlich glücklich für das, was du am Anfang gesagt hast und dass das Game so funktioniert, dass Leute genau das empfinden, weil das ist das, was ich gerne haben wollte, dass es tut. Und das
toll, ja, das meinte ich ganz ernst. Toll, dann drücke ich die Daumen für die Zukunft. Ich bin mir sicher, wir werden uns wiederhören. Wir bleiben in Kontakt, ich beobachte weiter, was da alles so passiert und dann sage ich einfach mal ganz prophetisch, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen, vielen Dank und genau, bis nächstes Mal.
Knallergespräch, Leute. Könnt ihr nichts sagen, war großartig. Vielen Dank an Fabian für seine Zeit und dass er dieses Spiel entwickelt. Vielen Dank euch da draußen, dass ihr uns zugehört habt und vielen Dank, dass ihr Okay Cool auch weiterhin mit euren Ohren treu bleibt. Es ist eine tolle Sache und ich wertschätze sie so sehr wie die Sonne ihre Strahlen. Wir hören uns wieder bei der nächsten Gelegenheit. Ich werde alles dafür geben, dass es dazu kommt. und habe entsprechende Vorkehrungen getroffen in MP3-Form. So. Sayonara, Salve und Ariol, tschüss. Tschüss.